Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Nicole Nitsche und Mike Klotz. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Payment and Banking Fintech Podcast, dem beliebten Format. Ich bin heute als Host wieder dabei, aber nicht alleine. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, mal wieder im Doppelpack. Hallo und guten Morgen, lieber Mike.
Guten Morgen, ich freue mich, nochmal mit dir zusammen einen Podcast moderieren zu dürfen. Mal ja, für ein Ab der normalen Bühne.
Hört sich zwar nicht so motiviert an, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du große Lust hast.
Ich freue mich.
Ja, Montagmorgen. Ja, wir wollen heute über ein Thema reden, das, glaube ich, viele von euch vielleicht mit einem, sagen wir mal, unguten Gefühl verbinden. Wir sprechen über das Thema offene Rechnung, Mahnung, Inkasso. Und wir schauen uns mal an, wie das Thema künstliche Intelligenz genau dieses Thema gerade auf den Kopf stellt. Also ich glaube, so weg vom klassischen Drohbrief hin zu vielleicht sogar fairen, datenbasierten Dialogen, die stattfinden. Und Mike ist zwar KI-Experte, aber wir haben uns einen tollen Gast eingeladen heute Morgen, der sich genau mit dem Thema auskennt. Unser Gast ist heute Stefan Stricker. Er ist CEO und Gründer von Pair Finance. Und Stefan hat 2016 ein Fintech aufgebaut, das sozusagen von Anfang an sehr stark auf das Thema KI, Data Science und ich glaube auch Verhaltensforschung gesetzt hat. Und das zu einer Zeit, als die meisten eben noch überhaupt gar nicht über KI im Alltag gesprochen haben. Und heute zählt Pair Finance 250 Mitarbeitende, steuert von seinem neuen Headquarter in Berlin-Charlottenburg die europäischen Märkte und gilt als einer der innovativsten Player im digitalen Inkasso. Wir wollen heute über die Gründerstory sprechen und Stefans oder Pair Finance berühmten Chat-GPT-Moment im Unternehmen, vor allem über neue AI-Agents, auch vor allem im Kundenservice und natürlich darüber, wie KI ausgerechnet im Inkasso so ein bisschen den emotionalen Stress von Menschen reduzieren kann. Und darüber, wie Stefans Rolle vom Gründer im kleinen Berliner Büro zum CEO eines europäischen Players verändert hat. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen und guten Morgen, lieber Stefan. Schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen. Freut mich, dabei zu sein.
Stefan, wir fangen mal direkt an. Es gibt gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Social Media so ein Trend, der heißt Hashtag 2016. Da posten sozusagen ganz viele Leute, wie sahen sie 2016 ein, was war so ihr 2016-Jahr. Deswegen steigen wir doch auch direkt mal mit der Frage ein. Wo standest du denn 2016 ganz persönlich damals und aus deiner Beobachtung, warum hast du damals gegründet ein Fintech und sozusagen, glaube ich, den Moment gehabt, Inkasso geht auch anders. Also erzähl doch mal.
Ja, das ist eine spannende Frage. Warum genau 2016? Also ich kam aus dem, mein Ursprung kam eigentlich aus dem digitalen Marketing und ich habe sehr viel ein Unternehmen aufgebaut, das sehr viel sich um das Thema programmatische Werbung gekümmert hat. Und programmatische Werbung hatte damals, oder die Werbebranche damals in den Jahren 2012, 13, 14, war sehr stark davon geprägt, dass man schon gerade viele Daten einsetzt, um digital Menschen zu erreichen und sie für Produkte zu sensitivieren. Und das haben wir damals aufgebaut, damals auch mit der Hitfox-Gruppe, waren Company-Builder, in Berlin und das haben wir aufgebaut für den digitalen Marketingzweck. Und ich fand es zum einen immer sehr spannend, was man mit Daten machen kann, und zum anderen habe ich gesehen, wie das im Marketing sehr erfolgreich funktionierte. Und 2016 war dann der Moment, der Marketingbereich selber oder überhaupt die ganze Industrie wurde stark durch Meta, damals auf Facebook und konsolidiert. Und für mich war das so ein Punkt zu sagen, Mensch, und wir merkten auch, dass es immer schwieriger wurde, an die entsprechenden Werbebudgets zu kommen. Und ich merkte damals, Mensch, es ist vielleicht ein guter Moment, was anderes zu machen. Aber ich war von dieser Technologie sehr begeistert. Und das war so ein Weg für mich, 2016 zu sagen, wo kannst du denn diese Technologie, die Marketingweg ist ja ausgefeilt, ist anderweitig einsetzen? Und bin dann entlang der Wertschöpfungskette gelaufen und mit dem Company Builder Finnlieb damals habe ich das intensiv diskutiert und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir Perfinance so aufsetzen, wie wir es heute sehen, nämlich ein sehr datengetriebenes, auf künstliche Intelligenz basierendes Unternehmen, das sich um das Thema Forderungsmanagement und Inkasso kümmert. Ja, und das war so das war im Juni 2016, haben wir da intensiv drüber philosophiert. Und das war der Moment, wo dann Perfinance entstanden ist.
Ich da direkt einhaken darf, 2016, wir feiern ja 10 Jahre Payment Exchange und ich kann mich daran erinnern, 2016 an ein Panel mit, ich glaube, es waren Kolleginnen und Kollegen von Otto dabei und es ging um das Thema Fraud. Das ist ja im weitesten Sinne, wo ihr euch auch mit beschäftigt, aber eher hinten dran, also wenn der Kunde schon gekauft hat. Warum habt ihr euch denn nicht, oder warum habt ihr euch damals da entschieden fürs Inkasso und nicht vorne schon zu gucken, damit erst gar kein Inkasso entsteht?
Ja, ist eine interessante Frage, die auch immer wieder im Rahmen der Investoren damals und der Angels, die wir an Bord hatten, immer wieder gekommen ist. Es liegt ganz stark daran, dass dieser Inkasso-Markt einfach ein sehr tradierter Markt weiterhin ist. Der war 2016 schon wahnsinnig tradiert und du hast es anfangs so ein bisschen in deiner Eingangsrede einklingen lassen. Es ist ein Markt, der häufig nicht so oder eine Industrie, die nicht so als so schön betrachtet wird, ja, und nur Ermahnungen und Drohbriefe. Und das war für mich auch Anlass genug zu sagen, Mensch, das kann man komplett anders denken. Du kannst eigentlich Inkasso, musst du so sehen und so denken, wie es eigentlich ein Marketier denkt. Nämlich du musst einen Menschen, der jetzt ein Produkt gekauft hat, erworben hat, den musst du dazu führen, zu sensibilisieren, dieses Produkt auch final zu bezahlen. Aber in einer Art und Weise, dass du den Menschen trotzdem noch als Konsumenten siehst und als Verbraucher siehst und auch als Kunden betrachtest. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige philosophische Frage, die wir hinten im Inkasso, also neben der ganzen Technik, uns immer wieder vor Augen führen. Dieser Mensch, der gerade gekauft hat, ist ein sehr wertvoller Kunde. Nur weil er gerade im Verzug ist, heißt es nicht, dass es ein schlechter Kunde ist. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel war es für mich immer wichtig, nicht nur ein Unternehmen datenbasiert und ich fand das Thema KI, wie schon gesagt, auch damals schon wahnsinnig wegweisend, aber einen Markt zu verändern, der einfach sehr tradiert ist und hier mit Innovation, Technologie, eine andere Herangehensweise, an einer anderen Philosophie etwas zu verändern. Und da war der Inkasso-Markt einfach der Markt, wo wir uns am besten positionieren konnten dafür. Ja, und bald es zu verändern.
Ja, gab es, wenn du so ein bisschen an die Anfangstage zurückdenkst und dann anschließend gegebenenfalls auch an die Frage von Mike, warum denn ausgerechnet dann Inkasso, gab es da für dich so eine bestimmte Situation, einen bestimmten Case, einen bestimmten Kunden, der so ein bisschen mittragend und heute vielleicht noch für dich symbolisiert, warum du genau dann dieses Unternehmen gründen wolltest mit den Cases?
Es gibt also zum Startpunkt nicht. Wir hatten keine Kunden. Wir haben wirklich sehr starke Kundenakquise selber betrieben. Es war auch kein Kunde, der es da reingepusht hat und gesagt hat, Mensch, mach das doch mal. Wir haben glücklicherweise sehr früh nach der Gründung haben wir den einen oder anderen großen Kunden schon von unserer Philosophie und unserer Herangehensweise überzeugen können. Unter anderem darf man das, glaube ich, sagen, dass es Zalando war, die sehr früh an uns geglaubt haben, in sehr, sehr frühen Jahren oder Monaten schon fast.
Cool.
Die dann gesagt haben, Mensch, und ich erinnere mich da an eine Situation im Dezember 2016, wo wir mit einem ganz kleinen Team nächtelang an Ausschreibungsunterlagen gebastelt haben, um entsprechend etwas einreichen zu dürfen, weil es gerade zu dem Zeitpunkt eine Ausschreibung gab bei Zalando. Und wir daran teilnehmen wollten und wir auch den Zalandos zeigen wollten, dass wir hier einen gewissen Mehrwert stiften dürfen und das Thema Inkasso oder Forderungsmanagement anders sehen. Und das weiß ich noch, das war eine, wie gesagt, viele Nachtschichten und dann auch entsprechend viele Termine vor Ort, die dazu führten, dass wir Anfang 2017, also knapp ein halbes Jahr nach unserer Gründung und nach dem Marktzutritt, die Möglichkeit bekommen haben, wirklich Teil dieses Portfolios zu werden, als ganz kleiner Challenger. Ja, wahnsinnig, wir haben verhältnismäßig, es ging um glaube weniger als 0,1% der Fälle, die Zalando zur Verfügung hatte, gingen an uns, weil sie gesagt haben, Mensch, wir würden das gerne mal antesten mit euch. Mhm. Und dieser Glaube führte dann dazu, dass wir sukzessive uns beweisen durften. Das war für uns der größte Kunde auf Anhieb zum damaligen Zeitpunkt. Und das hat natürlich die Unternehmung dann nochmal entsprechend gefordert, weil wir vieles auch noch bauen mussten, von dem wir bis zum Startpunkt dann auch wirklich zeigen wollten, dass wir es können. Ja, und dann ging es los und es führte dazu, dass wir sukzessive da auch weiterhin, wir haben Zalando stark wachsen können. Ja, wir haben das, ich glaube, vertausendfacht, was das Volumen anging. Weiterhin ist es ein sehr, sehr großer und wichtiger Kunde für uns. Aber das war dann sicherlich ein Schlüsselmoment für Perfinance. Das war nicht zum Start, aber sicherlich in der ersten Phase ein ganz wichtiger Kunde für uns.
Lass uns doch mal ganz kurz auf das Produkt gucken. Also ich selber war auch schon mal von Inkasso betroffen, weil ich gehöre zu den Menschen, die immer zu faul sind, Rechnungen zu bezahlen. Also ich finde das als furchtbar anstrengend. Also inzwischen 2026 hat sich das ein bisschen vereinfacht, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, also allein die IBAN einzutippen ins Online-Banking hat schon, also Grauen. Ihr kennt das. Aber was macht denn euer Inkasso oder euer System auch jetzt mal so ein bisschen in der Retro-Perspektive? Was war denn damals anders als bei den anderen? Ja. Du hast gerade gesagt, Innovation, das Thema KI, was es ja auch schon seit 20 Jahren ehrlicherweise gibt, nur halt jetzt ein bisschen besser zugänglich. Aber nochmal zurück zu 2016. Was war damals anders im Vergleich zu den anderen, die es auf dem Markt ja schon lange gab?
Ja, also wenn wir es rein technisch betrachten, wir haben sehr schnell auf die digitale Kommunikation gesetzt. Das heißt, wir haben sehr schnell Kanäle gewählt, die den Menschen eigentlich da ansprechen, wo er sich täglich aufhält, nämlich am Mobiltelefon. Das war 2016. Würde ich sagen, schon nicht anders als heute. Heute vielleicht noch ein bisschen stärker, aber 2016 waren die Menschen schon sehr mobil aktiv und wir haben mit der E-Mail-Kommunikation, WhatsApp, SMS schon direkt digitale Kommunikationskanäle eingeführt, die es schon mal zu einer gewissen Veränderung brachten. Gleichzeitig haben wir, und ich komme gleich auf die KI-Spezifika noch zu sprechen, gleichzeitig haben wir das ganze Thema Direktzahlung, du hast es gerade angesprochen, wie nervig es eigentlich ist, wenn man von einem Brief irgendwelche Kontodaten abtippen muss. Ja? Damals war das gang und gäbe. Und was wir gemacht haben, wir haben über einen Link, der für jeden Verbraucher und für jede einzelne Kommunikationsmaßnahme unique und individuell generiert wird, den haben wir immer eingefügt, sodass der Mensch mit einem Klick sofort auf eine Bezahlseite gehen konnte und von dieser Bezahlseite konnte er sich quasi das Bezahlprodukt auswählen, das er auch gut kennt und mit dem er gegebenenfalls auch ein gewisses Shoppingverhalten verbindet, nämlich PayPal, gegebenenfalls sogar SEPA, Kreditkarte, wenn nötig, aber auch Apple Pay, ja, oder Google Pay. Um entsprechend da seine Zahlung per Klick und zwar mit einem Klick sofort zu leisten. Ja, ohne dass er, also diesen Smooth Payment Weg, den haben wir sehr schnell mit etablieren können. Und dann gleichzeitig, und du hast es angesprochen, also KI kann man nur mit Daten machen und nur mit guten Daten und vielen Daten und strukturierten Daten. Das hatten wir natürlich anfangs nicht, aber wir haben immer gleich darauf gesetzt, was wir denn mit den Daten, die wir haben, machen können. Und das war im Wesentlichen, haben wir die ersten Algorithmen, die wir eingeführt haben, das war eine lineare Regression. Also so das Einfachste, was du eigentlich nur an Datencluster nutzen kannst, als Modell nutzen kannst, um versucht, um da schon Zusammenhänge herauszukristallisieren. Und dann sind wir über Random Forest Modelle gegangen, als wir ein paar mehr Daten hatten, bis wir dann 2018 wirklich das Thema Reinforcement Learning für uns entdeckt haben. Und das war ein maximaler Durchbruch. Wir können gleich gerne auch noch über die Spezifika dieser Modelle zu sprechen kommen. Aber das war ein Riesendurchbruch, weil es ein selbstlernender Algorithmus ist, der sukzessive über Rewards, so nennt sich das, quasi sich selbst weiter trainiert. Und das hat einen sehr, sehr starken Erfolg für uns gehabt, unter anderem in der Rückführungsquote.
Das heißt, ihr habt so ein bisschen, ich versuche das mal zu übersetzen, so ein bisschen Mobile-First-Ansatz gefahren, auch mit der Ansprache der KundInnen. Wenn ich jetzt beispielsweise was bei Zalando kaufe, ich vergesse meine Rechnung zu bezahlen, ich weiß ja nicht immer als Kunde, dass dann ihr als möglicherweise dann in den Mahnprozess als Unternehmen reingeht. Wie war denn so die Reaktion von den Kunden? Also offensichtlich, wenn man eure Reise sieht, dann hoffentlich gut, aber so die ersten, das ist ja so ein bisschen, ist für dich auch oder für euer Unternehmen, ist das so ein bisschen Pioniergefühl gewesen, auch wie gesagt an den Reaktionen von den Kunden, wie die auf diesen mobilen Prozess reagiert haben?
Ja, absolut. Es war ein Pionierprozess, gab es nicht. Die Verbraucher kannten es auch nicht. Vielleicht war es gepaart mit anfänglicher Skepsis, ja, aber es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass die Menschen über so eine Ansprache, Bezahllösung, es viel einfacher fanden, mit uns zu kommunizieren, aber auch mit uns eine Lösung zu finden. Und das hat man sukzessive dann auch in Feedback-Loops gemerkt. Also wir haben immer sehr schnell auch Verbraucherfeedback eingesammelt. Das haben wir intern über einen sogenannten CSAT-Score, das ist ein Customer Satisfaction Score, den wir den Menschen zur Verfügung stellen, wenn sie bei uns eine Lösung gefunden haben, dass sie uns selber bewerten können. Und sukzessive hat man das auch in den Jahren hinweg natürlich über Trustpilot jetzt. Wenn man sich die Trustpilot Scores anschaut, wir stehen da bei einem 4,7. Für ein Inkasso-Unternehmen ist es sicherlich herausragend. Ich glaube, viele, viele Restaurants in Berlin wünschen sich eine so gute Bewertung. Und dieser Feedback-Loop war uns einfach wahnsinnig wichtig, um sukzessive daran zu bauen, und unsere Features im System so weiterzuentwickeln, dass es halt den Menschen einfach fällt, leicht fällt, diesen Inkasso-Prozess für sich zu beenden, ja, und erfolgreich zu. Und gleichzeitig natürlich auch für den Mandanten, also für unseren Kunden, die Zalandos, es zu ermöglichen, so einen Fall zu klären und dann natürlich auch die entsprechende Rückführung zu realisieren und zu generieren.
Du hast eben das Stichwort genannt, Reinforcement Learning, und ich mag ja immer griffige Begriffe. In dem Fall werde ich natürlich neugierig, und du hast ja auch schon angeteasert, da kannst du ein bisschen drauf eingehen. Mein Technik- oder Nerdherz fängt an zu pochen. Vielleicht kannst du genau das mal tun und mal erklären, was sich dahinter verbirgt.
Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz. Also Reinforcement Learning ist ein Reward-Based System, ist eine Art der künstlichen Intelligenz. Ja, es gibt verschiedene Bereiche, verschiedene Stränge, könnte man sie nennen. Reinforcement Learning ist einer davon. Wie funktioniert das? Der Algorithmus lernt über sogenannte Rewards. Das heißt, das ist ein Punktesystem, was wir einem Algorithmus zur Verfügung stellen. Wir sagen, wie viele Punkte er erlangt, wenn er einen gewissen Erfolg erzielt. Diesen Erfolg erzielt er, und das könnt ihr euch vorstellen, im Marketing gibt es den sogenannten Conversion Funnel. Das heißt, von einer Impression geht es über einen Klick hin zu einer Conversion. Das ist der Conversion Funnel. Das heißt, ich sehe eine Werbemaßnahme, ich klicke auf die Werbemaßnahme, gehe auf eine Landingpage, und von der Landingpage konvertiere ich. Die Konvertierung kann über ein Sign-up sein, über einen Kauf, über einen Download, was auch immer, ja, über eine Aktion. Und ich habe diesen Conversion Funnel damals umgemünzt in einen sogenannten Recovery Funnel. Denn ich habe gesagt, was ist denn im Forderungsmanagement eigentlich das Wichtige? Das ist zum allerersten, dass ich die Nachricht ausspielen kann und dass sie ankommt. Fair. Im zweiten Punkt ist, dass die Nachricht auch gelesen wird. Dass ich auch wirklich weiß, dass der Mensch diese Nachricht wahrnimmt. Und im dritten Punkt, dass ich eine Reaktion erzeuge. Sowas wie der Klick. Ja, und die Reaktion kann sein, dass ich über einen Link, habe ich vorhin von gesprochen, auf eine Bezahlseite komme und da eine Bezahllösung finde. Das kann aber auch eine Antwort sein, indem ich eine Meldung oder eine Nachricht zurückbekomme, sei es eine SMS oder sei es eine E-Mail-Antwort oder eine WhatsApp oder auch den Anruf, dass der Mensch sich mit uns in Kontakt setzt. bis hin dann zur Lösungsfindung. Die kann vielfältig sein, wie gerade schon besprochen. Es können Direktzahlungsmöglichkeiten sein, es können aber auch Ratenzahlungen, Anzahlungen, Teilzahlungen, ja, dass man in den Lösungsweg einsteigt, bis hin zur Vollzahlung. Und jetzt habe ich verschiedene Parameter genannt, also die Erreichbarkeit, dann die Reaktion, die Lösungsfindung und am Ende letztendlich die volle Zahlung. Und so ist unser sogenannter Recovery Funnel strukturiert. Und der Algorithmus bekommt nun auf jedem dieser einzelnen Meilensteine, nennen wir sie mal, gewisse Punkte. Und je weiter er in diesem Funnel kommt, desto mehr Punkte bekommt er. Und dadurch schaut er, welche Ansprachemodalität. Und die geben wir dem Algorithmus vor, nämlich zum Beispiel verschiedenste Tonalitäten. Von einer sehr kooperativen Tonalität hin zum sozialen Vergleich, hin zur Reziprozität, das heißt an das Fairnessverhalten appellierend, vielleicht in die nachdrückliche Nachricht, eine sehr objektive Nachricht und so weiter. Dann gibt es verschiedene Zeitpunkte. Ich kann morgens um 8 kommunizieren, um 12, um 16 Uhr oder um 20 Uhr abends kommunizieren. Das heißt, wann erreiche ich den Menschen eigentlich am besten? Welcher Kanal ist der beste? Also der Algorithmus wählt aus, ob es vielleicht ein Mensch ist, dem ich eher den Brief doch schicken soll oder der Mensch digital affin ist und die E-Mail passt am besten zu ihm oder vielleicht die WhatsApp oder SMS, wie schon erwähnt. In welcher Taktung mache ich das? Die Frequenz spielt eine Rolle. Ja, bin ich ein Mensch, der eher morgens die E-Mail bekommt und dann vielleicht am anderen Tag noch eine weitere Nachricht, die das Ganze verstärkt? Oder kommuniziere ich nur am Freitag, weil die Menschen auf dem Weg zum Wochenende entspannter sind und durch diesen Entspannungsgrad sich mehr auf diese Themen, auf diese privaten Themen fokussieren können. Stilistische Mittel spielen eine Rolle. Ganz klassisch. Was steht in der Headline der E-Mail drin? Wird das Wort Inkasso verwendet oder nutzen wir eigentlich den Mandanten oder sprechen wir nur von der offenen Forderung oder sind sehr persönlich in der Headline? Ja, das führt zu Öffnungsraten der E-Mail. Und diese Kombinatorik aus diesen verschiedensten Dimensionen, 6 sind es an der Zahl, die wählt der Algorithmus aus, basierend auf dem Typus Mensch, mit dem er kommuniziert. Und er erfährt entlang des Recovery Funnels, wie gut waren denn seine Maßnahmen? Hat der Mensch die E-Mail geöffnet? War es der richtige Zeitpunkt? War die Tonalität so ansprechend, dass der Mensch auf die Bezahlseite gegangen ist? Waren auf der Bezahlseite die entsprechenden Lösungen in der richtigen Reihenfolge oder auch im richtigen Angebot vorhanden, sodass der Mensch da eine Lösung finden konnte, bis hin zur Vollzahlung? Und das passiert vollautomatisiert, sodass er quasi immer im Rahmen der Interaktion mit dem Verbraucher vollautomatisiert seine Kommunikation anpasst, immer mit dem Ziel, die meisten Punkte zu erlangen, die für uns letztendlich dann am Ende die Vollzahlung bedeuten.
Jetzt hast du natürlich schon viel von dem Prozess erzählt, wie euer Modell wahrscheinlich jetzt heute funktioniert. So hat das wahrscheinlich noch nicht 2016 in dem Maße funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückschauen, aber natürlich auch gucken, wie sich KI auch in der Geschwindigkeit, in der Schnelllebigkeit entwickelt. Wie ist denn dein Blick heute auf das ganze Thema KI? Also gab es so den Moment, wo ihr natürlich auch noch mal im Team darüber nachdenken musstet, wie müssen wir unsere Ansätze noch mal neu aufstellen, wie müssen wir noch mal ansetzen? Wir sind jetzt hier gerade noch mal in einer komplett neuen Aufbruchstimmung. Wie hat sich das auf euer Produkt ausgewirkt, auf die Prozesse?
Für uns gab es keinen Wendepunkt oder Veränderung. Wir haben immer sehr stark an KI geglaubt. Das ist durch die, wie gesagt, auch die wirklich positive Erfahrung, die ich aus dem Marketing damals mitgebracht habe, davon geprägt gewesen. Das heißt, wir haben immer daran geglaubt, dass das maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz es schafft, besser zu agieren und gezielter zu kommunizieren, als dass wir es machen über unseren menschlichen Verstand oder über unser Bauchgefühl. Natürlich hat sich es weiterentwickelt, zweifelsohne. Insbesondere hat sicherlich auch, wir haben vorhin vom ChatGPT-Moment gesprochen, ja, oder ihr habt ihn erwähnt, der hat sicherlich dazu geführt, dass in der breiten Gesellschaft KI eine ganz andere Visibilität bekommen hat. Ja? Und das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass Mandanten, also unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dem Thema viel weiter sich öffnen konnten und es nicht mehr diese risikobehaftete Barriere gab, sondern künstliche Intelligenz war seit November 22, seit dem ChatGPT-Moment, irgendwo in Mitte der Gesellschaft angekommen. Und keiner konnte sich immer verwehren, dass es Hokuspokus ist, ja, sondern man konnte wirkliche Ergebnisse damit erzielen. Und das öffnete uns weiterhin Türen in den Markt hinein. Aber wir selber mit unseren Entwicklern und unseren Data Scientists, wir haben immer an KI geglaubt und sie steht auch im Mittelpunkt unseres Systems. Das heißt, wir haben nicht ein System entwickelt und dann irgendwann überlegt, bauen wir KI drumherum, sondern wir haben erst mit der KI angefangen. Wie gesagt, die ersten Sachen wir haben immer überlegt, wie können wir gezielt kommunizieren. Und die ersten Sachen liefen einfach über lineare Regressionen und einfachste Modelle, die hinter dieser KI stecken. Ja, aber wir haben immer daran geglaubt und es war für uns auch immer ein Credo, darauf fußt Per Finance.
Du hast eben gerade auch nochmal von dem ChatGPT-Moment gesprochen. Und wenn man von diesem Moment spricht, dann ist es ja ein sehr endkundenzentrierter Moment. Also auf einmal waren alle in der Lage, mit einem Chatbot auf immer natürlichere Art und Weise zu kommunizieren und sich Fragen beantworten zu lassen. Und seit knapp einem Jahr, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, das ganze Thema Agentic in großen Fokus. Also Agenten erledigen unsere Aufgaben, Agenten gehen für uns einkaufen. Wenn du jetzt mal selbst so aus einer Peer-Finance-Sicht auf das ganze Thema Agentic schaust, dass ihr das technisch cool findet, das verstehe ich total nachvollziehbar und auch das Momentum, aber hat das ganze Thema Agentic auf euer Businessmodell Auswirkungen oder auf die Workflows vielleicht, wo der Kunde am Ende mit betroffen ist? Anders gefragt, bezahle ich mal den Kasso oder spricht mich der Chatbot in Zukunft an und ermahnt mich doch, meine Rechnung zu bezahlen?
Ja, das Thema Agentic spielte natürlich auch, man muss die Sachen trennen. Es gibt zweierlei KI-Modelle, die wir verwenden. Das eine ist das ganze Thema Reinforcement Learning. Das steuert unsere gesamte Outbound-Kommunikation. Das heißt, hin zum Verbraucher, bis wir eine Reaktion erlangen. Das Thema Agentic und insbesondere Conversational AI spielt im zweiten Punkt noch eine Rolle, wenn du dich als Verbraucher, Mike, jetzt bei uns meldest und möchtest zum Beispiel eine Ratenzahlung abschließen, weil du hast diese Möglichkeit jetzt gerade nicht auf der Bezahlseite für dich gefunden. Das hat der Algorithmus nicht vorhergesehen. Dann meldest du dich und sagst, Mensch, ich möchte diese Zahlung jetzt gerne leisten per Rate. Und das führt dazu, dass wir auf der Conversational-Ebene im Inbound, das ist jetzt ein Inbound-Request, der kommt, haben wir uns das Llama 3-Modell zunutze gemacht, das ist von Meta, das ist ein Open-Source-Modell, das haben wir genommen, das nennt sich Squeezing, das haben wir kondensiert, verringert, um die Themen, die wir wirklich brauchen, mit eigenen Tickets trainiert, also über 100.000 von Inbound-Tickets, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, trainiert, damit diese Conversational AI den Sachverhalt erkennt, also was möchte der Mike denn jetzt von uns? Und mit dieser Sachverhaltserkennung geht jetzt eine Art Agentic los. Nämlich das, was passiert, ist, das LLM erkennt, was du möchtest, kategorisiert dich. Der Mike möchte eine Ratenzahlung haben. Wenn wir jetzt prüft das System, jetzt fängt das Thema Agentic an, jetzt prüfen wir, ob wir das dir ermöglichen können und in der Höhe ermöglichen können und in der Vielfältigkeit, die du dir vielleicht als Verbraucher gerade wünschst, mit einem gewissen Datum, mit einer gewissen Länge, mit einer gewissen Rate, die du zahlen möchtest, das prüft das System. Nach der Prüfung, sagen wir, es ist positiv, dann gehen Buchungsmechanismen los, weil diese Ratenzahlung hat jetzt, wir erwarten nicht mehr eine Einmalzahlung zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern müssen die jetzt natürlich strecken auf die entsprechenden Raten, die du zahlen möchtest und müssen die Daten entsprechend verlängern. Das passiert alles hochautomatisiert im Backend des Systems. Gleichzeitig, und Workflow ist eine wunderschöne Thematik, wechselst du den Workflow, weil wir brauchen dich jetzt nicht mehr dahin zu bekommen, dass du mit uns interagierst und reagierst. Das hast du jetzt gemacht. Jetzt geht es darum, dir entsprechend Reminder zu stellen, dass diese einzelne Rate an einem gewissen Tag fällig ist. Und das wechselt einen Workflow. Und das alles passiert vollautomatisiert im System. Das Thema Conversational Agentic AI haben wir nach 22 gebaut. Ja, das haben wir, nachdem wir diese Open-Source-Modelle auch zur Verfügung hatten, und haben da sehr stark, insbesondere in den Jahren 23, 24 gebaut. Wir sehen heute, dass wir 50% aller Inbound-Requests basierend genau auf dieser Conversational AI und der Agentic-Logik im Backend vollautomatisiert prozessieren können. 50% aller Inbound-Requests. Das ist ein Rieseneffekt für uns.
Also ich habe verstanden, ihr nutzt eben KI und auch die Agents dafür, die Anfragen, Raten, Wünsche, Zahlungspausen, also sozusagen diese automatisierten Prozesse zu erkennen, zu kategorisieren, auch zu beantworten. Für mich natürlich echt eine spannende Frage, weil ich natürlich auch immer im Zuge dessen, wenn wir über echte Use Cases, KI sprechen, wo sitzt denn da der Mensch, also the human in the loop? Wie ist es bei euch? Also gibt es da noch klar so eine gewisse Fehleranfälligkeit, wo eben Menschen immer noch kontrollieren, nachbessern müssen? Und ich meine, ihr habt 250 Mitarbeitende, die werden wahrscheinlich nicht alle nur programmieren. Wo sitzen die Menschen da konkret noch bei euch?
Wir haben 90 Entwickler, die sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigen. Was du konkret ansprichst, ist zum Beispiel, wir lassen die AI keine eigenen Texte formulieren, ja, sondern die Texte werden von unserem Verhaltensforschungsteam formuliert. Wir haben ein sogenanntes Behavioral Science Team. Das formuliert alle Outbound-Kommunikationstexte und alle Texte für die Inbound-Kommunikation.
Okay.
Ja, und das ist natürlich the human in the loop, dass wir es nicht der KI jetzt freistellen, mit dir als Verbraucherin zu kommunizieren, sondern wir geben die Textbasis vor und sie wählt aus diesen Texten aus. Und das sichert uns natürlich auch zu einem sehr hohen Grad ab, dass es nicht in jetzt zu Fehlinterpretationen führen kann. Genau. Gleichzeitig, und das ist vielleicht auch noch unwichtig, wenn du mit uns sprechen willst, oder es gibt, ich habe von 50% gesprochen, das automatisiert werden, die anderen 50%, da sitzen auch Menschen bei uns natürlich, die mit den Verbrauchern Lösungen finden, dann entweder übers Telefon oder auch über die entsprechenden Nachrichten.
Und wenn man so auf diese ganze KI-Entwicklung und die Schnelllebigkeit auch wie ihr entwickelt, und was sind denn da für dich so ein bisschen die beeindruckendsten Effekte, also gerade so im Alltag Richtung Geschwindigkeit, Qualität auch der Antworten, vielleicht auch Rückmeldung der VerbraucherInnen. Wie guckst du auf diese Effekte?
Ja, also zum einen, wir machen das sehr stark messbar, welche Fehlerraten es gibt. Es reduziert Fehlerraten ganz stark in Fehlinterpretationen und Fehlmaßnahmen. Und das ist ganz schön, wenn du eine sehr hohe Accuracy Ratio, und die machen wir messbar mit weit über 95%, dass der Algorithmus sicher ist, dass dieser Sachverhalt es auch wirklich ist. Nur dann lassen wir es voll automatisieren. Auch dann geht wirklich nur erst die Maschine hinten richtig los. Und das reduziert sehr starke Fehlerraten, dass Themen und Sachverhalte falsch prozessiert werden, die bei Menschen teilweise falsch prozessiert werden. Also es ist ein Sicherheitsmechanismus, und das finde ich immer sehr spannend, dass es gut funktioniert. Gleichzeitig ist die, natürlich könnt ihr euch vorstellen, durch KI ist die Reaktionsgeschwindigkeit viel größer. Das heißt, du als Verbraucherin kriegst viel schneller deine Antwort und deine Lösung präsentiert. Es können Sachverhalte viel schneller geklärt werden. Auch das führt zu einer gewissen Kundenzufriedenheit, weil du nicht lange auf Rückantworten warten musst. Wir verzögern es sogar aktiv, damit du nicht in eine Art Chatbot-Lösung kommst, sondern wir wollen sehr spezifisch mit dir kommunizieren, dass die Lösung dir quasi dann offeriert wird oder der Sachverhalt für dich geklärt wird. Und das machen wir immer binnen den ersten, ich glaube sogar 12 Stunden, wenn nicht sogar, also 24, spätestens 12 Stunden ist, glaube ich, aktuell eingestellt. Sodass du sehr schnell als Verbraucher in deine Rückantwort erhältst. Was finde ich gut, das führt zu positiven Verbraucher-Remarks. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ca. 1000 Kategorien, welche Sachverhalte, die im Inkasso antreten können, im Inbound, welche es gibt. Und die wir dann entsprechend rein kategorisieren können. Und da macht unser Team, finde ich, eine eine großartige Arbeit, wie schnell wir jetzt mittlerweile diese Zahlen erreicht haben, dass wir 50% schon vollautomatisiert interagieren können. Das ist, ich kenne wenig Unternehmen, die das in der Breite können.
Du hast gerade gesagt, bist sehr stolz auf das Team und ihr habt natürlich das ganze Thema jetzt seit 10 Jahren beackert mit dem Fokus KI oder beziehungsweise AI. Nun ist es aber so, dass wir natürlich jetzt gerade auch in den letzten Jahren eine krasse Demokratisierung erleben. Gefühlt kann jetzt jeder Apps entwickeln, gefühlt kann jeder Webseiten machen, Designs, whatever. Ist es nicht sogar so, dass ich jetzt mit Hilfe KI mein eigenes Inkasso-Unternehmen aufbauen könnte? Also wie gefährlich sind auch solche Entwicklungen für euch, dass der Wettbewerb beispielsweise, den ihr vielleicht ein Stück weit hinter euch gelassen habt, jetzt eben mit diesen Tools aufholt?
Ich sehe das generell KI immer als Chance und der Wettbewerb würde aufholen, wenn wir nicht weiter daran arbeiten würden. Dann glaube ich schon, dass es sukzessive über einen gewissen Zeitabschnitt Möglichkeiten gibt, es anzuholen. Wir bauen aber jeden Tag. Ja, also wie gesagt, wir haben 90 Entwickler und Data Scientists, die an den ganzen Themen tagtäglich arbeiten, immer weiterentwickeln und da gibt es noch viel zu entwickeln. Gleichzeitig ist ein Thema, was ich zu Beginn gesagt habe, strukturierte Daten. Wenig der traditionellen Unternehmen haben strukturierte Datensätze, mit denen sie wirklich KI anwenden können. Und das ist etwas, was wir auf der grünen Wiese damals, diese Chance hatten wir auch auf der grünen Wiese, bauen konnten und entsprechend auch strukturell aufsetzen durften. Und das führt heute zu einem sehr starken Mehrwert und auch zu diesem Competitive Mode, dass du es schaffst, diese Technologie nicht einfach zu replizieren, weil du hast sehr viele, sehr strukturierte, diese interaktiven Daten, von denen wir vorhin gesprochen haben, liest der Mensch die Nachricht, besucht er die Bezahlseite. Das sind alles Datenpunkte, die kannst du nur erlangen, während du natürlich auch aktiv auf einem Case arbeitest. Das kannst du nicht machen, wenn der Case geschlossen ist. Ich sage immer plakativ, wir operieren immer am offenen Herzen. Ja, und wenn die Operation abgeschlossen ist, dann ist diese Operation und dieser Datenschatz abgeschlossen. Das heißt, selbst Unternehmen, die schon 50 Jahre am Markt sind und sicherlich über die Zeit hätten mehr Daten sammeln können, haben ein gewisses Datenspektrum nicht, nämlich diese interaktiven Daten. Und gleichzeitig haben sie die Daten, die sie haben, in einer nicht sehr strukturierten Form. Und das sind, das brauche ich dir, Mike, auch nicht zu erzählen, das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass ich überhaupt mit Modellen arbeiten kann.
Das heißt aber auch nochmal die konkrete Frage, wie kompetitiv ist denn dann überhaupt noch dieser Markt von digitalen Inkasso? Ist die Branche insgesamt schon so modern, dass, wie gesagt, ihr euch sozusagen selber obsolet macht irgendwann? Oder wie guckst du auf diese Kompetitivität?
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir sehr stark die Branche formen durch den Ansatz, den Per Finance seit nunmehr auch fast 10 Jahren lebt in der Branche und da sehen wir auch an unseren Wachstumszahlen und an am Marktanteil, den wir sukzessive immer weiter einnehmen. Deswegen obsolet nein. Ich glaube eher, dass wir schaffen natürlich Verdrängung und das schaffen wir durch die Herangehensweisen, wie Per Finance es macht und schaffen Verdrängung auch insbesondere bei den traditionellen Wettbewerbern. So. Wie blicke ich auf den Markt? Er ist immer noch stark geprägt. Deutschland hat sich weiterentwickelt, aber er ist immer noch international stark geprägt von einem sehr tradierten und traditionellen Herangehensweise. Und teilweise ist es so, dass die sich gar nicht die tradierten Unternehmen sich gar nicht dagegen wirklich wehren können, weil sie möchten auch natürlich auf das Thema Innovation und künstliche Intelligenz setzen, aber teilweise ist es strukturell gar nicht möglich. Fragmentierte Systemlandschaften, unstrukturierte Daten, viele in-house gemachte Probleme, falsche DNA. Du brauchst auch eine gewisse Mentalität an Führungskräften, die das Thema vorantreiben. Und auch das muss gegeben sein. Also es ist eine Vielfältigkeit, dass sie sich gar nicht dagegen wehren können, dass diese Innovation gar nicht so stark gefördert wird in-house.
Wie in der Bankenlandschaft, ist kein Unterschied. Wie in der
Bankenlandschaft.
Also, da ist es ein sehr ähnliches Problem. Ne?
Richtig.
Zum Teil veraltete Kernbanksysteme und oft aber in der Tat auch ein kleiner Einwurf, viel Mindset dann tatsächlich am Ende des Tages.
Genau.
Wir hatten ganz am... Mach du, Nicole, bitte.
Nee, sag, schließ mal noch an.
Ja. Ich weiß gar nicht, was anschließend ist. Ganz am Anfang haben wir es schon mal oder so ein bisschen angeteasert. Und ich möchte nur mal ganz kurz darauf zurückkommen. Wenn wir am Anfang immer besser wissen, was ein schwarzes Schaf bei den Kundinnen und Kunden ist, also soll heißen, ich schließe schon mögliches Inkasso vorne aus, was ja letztendlich auch ein Ziel ist für die ganzen Händler da draußen. Also das werden nur noch Bezahlverfahren angeboten, von denen man weiß, das Geld kommt auf jeden Fall an. Da wird es wahrscheinlich kein Inkasso geben. Ist das nicht am Ende des Tages ein riesengroßes Problem für euer Businessmodell?
Also wenn man sich die Marktzahlen anschaut, dann sind das Thema Forderungen im Inkasso sind stark gewachsen, auch insbesondere durch das Thema Pay Later und Pay Later Anbieter, die sehr hohen Marktanteil sukzessive, wenn man sich die digitale Händlerbranche anschaut im E-Commerce Bereich, die natürlich einen gewissen Marktanteil schon ausmachen. Ja? Das heißt, da ist es inhärent, dass es auch Ausfälle gibt, zwangsläufig.
Klar.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer von den schwarzen Schafen sprechen, weil du hast gerade selber gesagt, du magst es auch gerade, wenn es Rechnungen gibt, die du zu zahlen hast und die kommen in Papierform oder du musst mit denen arbeiten und gewisse Tätigkeiten sind für dich damit verbunden, dass du es auch unschön findest oder gegebenenfalls sogar auch vergisst. Und das heißt, es sind ja nicht Menschen, die schwarze Schafe sind, nur weil sie ihre Rechnung nicht vergessen oder nur weil sie ihre
Ganz
Rechnung
Ganz vielleicht habe ich auch mal eine Rechnung in jungen Jahren zur Seite gelegt, weil ich sie nicht bezahlen wollte. Also
ja, da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ja, du bist ja trotzdem ein toller Kunde für die Händlerlandschaft in Deutschland oder auch international. Und es ist wichtig, dass diese Händler dann Lösungen und auch Partner an Bord haben, die das ähnlich betrachten und die diesen Kunden in den Mittelpunkt weiterhin stellen. Ja? So, das heißt, diese schwarzen Schafe auszusortieren, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wenn du es vergisst und viele Leute vergessen, du bist bei weitem dann nicht der Einzige auf dieser im Markt. Viele Leute vergessen es. Aber ihnen dann eine faire und saubere Lösung zu bieten, dass sie dann relativ schnell wieder rauskommen.
Eine Frage direkt anschließen, Nicole, weil es gerade im Kopf rumspukt. Wenn ich dich aber richtig verstehe, Stefan, dann ist ja der Weg quasi vorneweg im Shop Kunden unter Umständen auszugrenzen ja sogar der falsche, weil ihr ermöglicht ja den Händlern auch Kunden zuzulassen, die sie vielleicht vorher schon ausgeschlossen hätten unter Umständen, weil sie mal eine Rechnung nicht bezahlt haben, whatever, und ihr sagt, nee, das ist gar kein schwarzes Schaf. Es gibt Gründe, warum er das vielleicht vor 10, 5, whatever, wie viele Jahren mal gemacht hat und jetzt bei euch vielleicht ein schlechtes Scoring hat. Lasst den zu, wir helfen euch dabei, dass der Kunde am Ende bei euch kauft und bezahlt.
Korrekt. Deswegen ist für uns auch, das ist richtig, wie du es ausdrückst, für uns ist es avers, einen Kunden eigentlich nicht mehr zuzulassen. Weil wir sprechen auch von der sogenannten Rehabilitation des Kunden. Das heißt, wenn der Verbraucher mal säumig geworden ist, dass wir es schaffen, ihn auch wieder in einen aktiven Kundenprozess wieder zu integrieren. Und das halten wir auch für äußerst wichtig. Ich meine, nochmal, da kommt Akquisitionskosten, Marketingkosten, um Menschen für einen gewissen Service und Produkt zu gewinnen, kostet sehr viel Geld. Ja, warum sollte ich sie dann wieder kategorisch ausschließen?
Ja, sehr gut. Ich meine, es kann ja immer mal sein, du hast einen Kunden, Kundin, die war arbeitslos, hat einen neuen Job und ist natürlich auch ganz anders zahlungsfähig wieder auf einmal.
Absolut. Absolut. Ja.
Meine Frage so apropos Kundin. Also ich hatte eben in der Anfangsmoderation gesagt, euer Headquarter sitzt zwar in Berlin, ihr seid aber tatsächlich mittlerweile in 11 europäischen Märkten aktiv. Wenn man so ein bisschen auf die Strategie von Expansion guckt bei euch, guckt ihr eher da nach, wo sind die Kunden oder wo ist der Markt da besonders reif, um sozusagen noch weiter zu wachsen? Und vielleicht auch noch direkt eine Frage anzuschließen, reagieren Kunden in unterschiedlichen Märkten und Ländern anders auf Mahnung, Tonalität, auf bestimmte Kanäle, wie es eben in Deutschland der Fall ist? Also seht ihr da kulturelle Unterschiede?
Ja, genau, greife ich mal mit der zweiten Frage vor. Ja, sehen wir. Ich meine, wir nutzen eine zentralistische Datenbasis. Ja, das nennt sich Peer Analytics. Da fließen alle Daten ein. Das heißt, wir separieren nicht oder der Algorithmus kann sich einer Gesamtdatenbasis bedienen. Letztendlich sehen wir aber schon Unterschiede. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, was auch die alle Affinität angeht. Und wenn wir in die skandinavischen Länder schauen oder auch nach Holland schauen, ganz gar nicht weit weg, die sind sehr digital affin, kommunizieren viel mehr und viel schneller über digitale Medien. Und gleichzeitig ist es auch so, sie finden auch sehr schnell also sie nutzen auch sehr verstärkt den digitalen Bezahlprozess. Wo andere noch anfangen zu überweisen, ja, da nutzen die wirklich die One-Click-Payment-Solutions zu einem sehr, sehr hohen Grad. Und da sprechen wir von teilweise 70-90%. So, und wenn wir weiter in den Süden schauen, Europas, da ist generell neben Rückführungsquoten auch ab. Da ist es schwieriger, in die Interaktion zu kommen. Genau, also man kann klar von einem Nord-Süd-Gefälle sprechen. Und gleichzeitig gibt es Länder wie Benelux, wie die Nordics, die sehr digital affin sind, ja, wo eigentlich unser Modell noch mehr Zuspruch sogar bekommt. Erste Frage, wie entscheiden wir uns eigentlich zu expandieren? Der erste Hinweis sind eigentlich immer unsere bestehenden Kunden. Ja, wir arbeiten mit über 600 Mandantenkunden zusammen, europaweit. Viele davon sind paneuropäische Unternehmen, die entsprechend in mehreren Ländern aktiv sind. Und sie fragen uns, ob wir nicht ein weiteres Land öffnen können für sie, damit wir da auch tätig werden. Wir haben dann den großen Vorteil, dass wir alles aus einem System anbieten. Und dieses One-Platform-Konzept bietet dem Mandanten einen enormen Vorteil, dadurch, dass er nur eine einzelne API-Anschluss mit unserem System braucht, kann er über alle Länder hinweg Verbraucherfälle an uns geben, über diese eine API an uns übermitteln und wir separieren das dann länderspezifisch. Ja, und das birgt einen sehr großen Vorteil, weil du keine weiteren Anbindungskosten hast, du hast einen Ansprechpartner, du hast ein Abrechnungskonstrukt, du hast ein Dashboard, du siehst alle Sachen pro Land in deiner Datenbasis. Genau. Und also das Erste ist eigentlich, wo wollen unsere Kunden uns sehen? Und da internationalisieren wir sehr stark mit den großen Kunden, sei es Klarna, sei es Zalando, ja, aber auch eine Sixt oder eine HelloFresh, die halt sehr international aktiv sind und mit denen wir sukzessive internationalisieren. Und dann machen wir es so, dann bewerten wir natürlich auch den Markt, logischerweise, was gibt es da für ein Marktpotenzial? Und setzen entsprechend basierend auf der Logik, ob man eine sogenannte Registrierung braucht oder nicht, oder sogar eine Lizenz benötigt, setzen wir dann ein entsprechendes Team vor Ort auf. Und dieses Team kümmert sich dann im Wesentlichen aber um die Marktpenetration, um die Marktbearbeitung, um lokale Kunden wieder für uns zu gewinnen. Na, und so gehen wir vor. Das ist eigentlich ein Blueprint, den wir über alle 11 Länder oder außerhalb von Deutschland über auf 10 Länder angewendet haben. Und dadurch schaffen wir es sehr stark zu skalieren. Wir haben in den letzten Jahren 3 bis 4 Länder pro Jahr gemacht und machen das auch dieses Jahr.
Cool. Also wenn man auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist, wenn man das Thema KI einsetzt, wenn man viel mit Daten hantiert, kommt man, glaube ich, nicht umher, über das Thema Regulierung und Datenschutz zu sprechen. Es gibt da natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen oder beziehungsweise einiges an Rahmenbedingungen, mit denen ihr wahrscheinlich umgehen müsst. Wie schaffst du denn oder ihr vielmehr so ein bisschen den Spagat zwischen eben schnell skalieren auf unterschiedliche Märkte, Kundenbedürfnisse und natürlich in dem Fall datenschutzrechtlich sauber zu bleiben? Also wie gelingt uns das? Beziehungsweise vielleicht kannst du auch einfach mal ein bisschen zum Thema Regulierungsprozesse sagen, wie ihr damit umgeht.
Erstmal datenschutzrechtlich sauber zu sein, ist ja eine Grundvoraussetzung. Ansonsten dürfen wir und können wir auch gar nicht in den Märkten starten, das in unsere Mandanten auch gar nicht zulassen. Und wir sind aus einer Startup-Mentalität raus, die es vielleicht besagt, da an Regulierung erst was vorbeizumachen. Das machen wir gar nicht, sondern wir sind natürlich.
Das wollte ich auch nicht damit sagen.
Alles habe ich auch so verstanden. Es ist nur ganz wichtig, dass wir, also ein Land launchen wir erst, wenn wir natürlich vollständig wissen, wie der Datenschutz funktioniert. welche regulatorischen Voraussetzungen es gibt. Und du hast recht, die sind unterschiedlich je Land. Es gibt verschiedene Inkasso-Lizenzen, die man dann in den Ländern benötigt. Die geben vor, was du machen darfst. Das hat von Gebührenordnung zu tun. Das hat aber auch mit der Kommunikation teilweise zu tun. Es gibt Länder, an denen du am Wochenende nicht kommunizieren darfst. Das musst du entsprechend in deinen Konfigurationen berücksichtigen. Das tun wir auch. Und dann habe ich ein ganz tolles Legal- und Compliance-Team, die sich immer damit auseinandersetzen, wenn wir ein neues Land angehen, welche Richtlinien gibt es, was benötigen wir. Das wird geprüft, das wird kontrolliert, dokumentiert. Dann haben wir externe Datenschützer, mit denen wir arbeiten. Dann führen wir Gespräche mit entsprechenden, wir haben immer Rechtsanwaltspartnerschaften auch in den jeweiligen Ländern, wo wir uns gewisse Sachen erklären lassen und dann auch absichern lassen, bevor wir dann wirklich ein Land öffnen für uns.
Genau.
In Anbetracht der Zeit wollte ich noch ganz kurz einmal so ein bisschen auf deine persönliche Rolle als CEO gucken. Wie gesagt, eben schon gesagt, ihr agiert in europäischen Märkten, sitzt aber mit eurem Headquarter in Berlin, habt mittlerweile 250 Mitarbeiter, also ihr seid relativ gut und schnell gewachsen über die Jahre. Wenn man so Elemente aus deiner ursprünglichen Gründerphilosophie nochmal anguckt, vielleicht natürlich auch so ein paar Rituale aus der Anfangszeit, gibt es da immer noch was du unbedingt bewahren wolltest, egal wie groß Pair Finance geworden ist? Willst du uns ein bisschen da aus dem Nähkästchen erzählen?
Ja, gerne. Also ich glaube, Pair Finance, also wir haben ein Wertekonstrukt, das haben wir auch seit Beginn an aufrechterhalten können. Das haben wir auch nicht verändert. Da setzen gewisse Werte, die wir als Unternehmen definiert haben. Da machen wir unsere Mitarbeiter auch heute noch. In Mitarbeitergesprächen werden diese Werte auch in den Vordergrund gestellt und wir schauen uns an, ob diese Werte auch entsprechend in dem täglichen Verhalten eingehalten werden. Also das veränderte sich nicht, egal ob wir ein kleines Startup mit 10 Leuten waren oder jetzt mittlerweile ein pan-europäisches Scale-up mit 250 Menschen. Was uns prägt, würde ich sagen, weiterhin, was uns immer geprägt und was uns weiterhin prägt, ist eine sehr hohe, ja, wir nennen das Ownership. Wir haben Mitarbeiter, die haben einen sehr, sehr hohen Grad an Zugehörigkeit in der Unternehmung und zeigen das tagtäglich über großes Engagement. Und ich versuche vielen meiner Kollegen und Kolleginnen auch zu sagen, betrachtet dieses Unternehmen wie euer eigenes. Ja, also, und Ownership ist ganz wichtig. Also ihr seid Teil dieser Unternehmung, ja, also betrachtet es auch als Unternehmerin, ja, oder Unternehmer, dieses Unternehmen mitzugestalten. Und neben der Ownership ist, würde ich sagen, etwas, was uns geprägt hat über alle Jahre, ist die starke Umsetzung. Also wir haben sogar einen Wert, der heißt Execution. Das ist, findet man selten, dass Umsetzungsstärke oder ja, Umsetzbarkeit als Wert definiert ist. Aber wir sind sehr umsetzungsgetrieben und haben diesen Wert Execution für uns definiert, weil wir ja wirklich den Worten Taten folgen lassen wollen und nur die Taten liefern eigentlich ein Resultat, nicht die Worte. Und deswegen reden wir nicht lang hier, sondern setzen Sachen um. Und manchmal setzen wir auch falsche Sachen um. Und das ist auch okay. Ja, wir haben auch das Unternehmen hat eine Fehlertoleranz und sagen, wir dürfen Fehler machen hier. Jeder darf Fehler machen. Er muss dann nur ganz schnell, da kommt die Umsetzungsstärke, wieder diese Fehler beheben. Ja, und dann wieder aufstehen, Fehler beheben und weitermachen. Und das gehört dazu und das ist, glaube ich, die Philosophie, die Pair Finance seit wirklich 10 Jahren jetzt nur mehr trägt. Und das führt dazu, dass jeder hier sehr unternehmerisch auch aktiv werden darf, trotz der mittlerweile 250 Mitarbeiter.
Ja, hat man auch
jetzt wie KI funktioniert. Ja, darf Fehler machen, aber muss halt schnell reagieren.
Genau so.
Ja, aber vor allem, wenn ich dich jetzt so die letzte fast Stunde zugehört habe, ist es ja eher so, hat man das Gefühl, es ist bei euch dann eher so ein gestalterisches Momentum, in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen und das natürlich auch in dem Fall mit Erfolg zu sehen, dass das auch funktioniert. Also sehr, sehr schön. Jetzt gibt es ja leider immer noch dieses, also obwohl vielleicht auch nicht leider und vielleicht auch nicht bei allem, aber es gibt so ein bisschen noch der Mythos, dass Menschen KI vielleicht noch misstrauen. Liegt immer daran, man kann sie nicht richtig einsetzen, man kennt die Technologie nicht, es gibt ja auch viel Fraud bei dem Thema eben, aber ihr habt ja, glaube ich, gezeigt, dass man eben mit KI auch so ein bisschen den Menschen, und das habe ich auch zu Anfang gesagt, so ein bisschen diesen emotionalen Stress nehmen kann. Und Inkasso- oder Mahnprozesse sind ja immer auch ein bisschen damit verbunden. Wie, weil natürlich die Kommunikation bei euch schneller geht, ist es auch klarer und möglicherweise in dem Fall auch empathischer. Wie guckst du denn auf dieses Spannungsfeld? Also zum einen, Menschen haben irgendwie Angst, mit KI zu kommunizieren, möglicherweise noch selber zu nutzen, und gleichzeitig nutzt ihr das aber auch, um so eine emotionale Komponente zu lösen.
Ja, also zum einen, ich hatte erwähnt, dass wir ein Verhaltensforschungsteam an Bord haben, was sich tagtäglich genau mit dieser, ja, mit der psychologischen Frage eigentlich auseinandersetzt und versucht, die Brücke zu schlagen, wie hole ich eigentlich Menschen, die in diesem Prozessschritt sind, am besten ab. Das machen wir zum einen viel über die Generierung von verschiedenen Texten und Tonalitäten und Typologien, und wir überlegen, was passt auf welchen Typus Mensch am besten. Und gleichzeitig nutzen wir das auch in vielfältigen Studien. Wir haben jetzt schon mehrere Studien veröffentlicht, die wir zusammen mit Universitäten machen, arbeiten sehr viel mit der Fresenius-Hochschule in Hamburg zusammen. Eine cool. ehemalige Mitarbeiterin von uns ist da Professorin geworden, auch im Themengebiet Verhaltensforschung, und arbeiten sehr, sehr intensiv mit denen zusammen, um halt verschiedene Studien auch zu machen. Wie reagiert zum Beispiel der Mensch? Die letzte Studie ist, wie reagiert der Mensch, wenn er im Inkasso-Prozess von KI über Voice-KI insbesondere angesprochen wird? Und wie nimmt er das wahr? Und wie, und dann wurde bewertet, ist er ein, wie ist das Vertrauensverhältnis? Wird das ähnlich hoch gesehen wie zu einem Menschen? Und die, ich will die Ergebnisse nicht komplett vorgreifen jetzt, aber die, es gibt zwei wesentliche. Zum einen ist das Vertrauen, gleicherweise, ob ich mit einem KI-Bot kommuniziere, als mit einem Menschen kommuniziere. Und der Vorteil bei einem KI-Bot ist, dass das Stigma, nämlich genau das, was ich emotional habe, wenn ich Inkasso bin, dass ich mich vielleicht für etwas schäme oder dass ich mich nicht richtig traue, das lässt enorm nach, wenn ich mit einem Bot kommuniziere. Ja, okay. Und das war, ist eine ganz, genau, auch unter anderem eine, ein spannendes Resultat dieser Studie. Ja, also wir gehen damit tagtäglich um, wir überlegen uns neue Sachen, wir erforschen neue Sachen, ja, das ist für uns ein Forschungsfeld, ne? Investieren da auch stark rein, um da immer besser zu werden und die Brücke zu schließen zwischen genau der, ich sag jetzt mal, emotionalen Perspektive im Inkasso zu sein und den Menschen aber gleichzeitig auch wirklich Offenheit zu ermöglichen und dadurch auch eine bessere Lösungsfindung zu erwirken. Angst mit KI zu kommunizieren, vielleicht auch nochmal zu, ich glaube, das lässt sukzessive weiter nach. Die Menschen, wir haben es gesagt, heutzutage kommuniziert, viele Menschen kommunizieren über Chatbots mit ChatGPT, haben verschiedene Apps, mit denen sie tagtäglich Anfragen stellen oder kommunizieren, und ich glaube, das nimmt sukzessive weiter zu, sodass diese Hürde mit KI zu kommunizieren und auch das Vertrauen, was KI dir dann entgegen oder was du der KI entgegenbringst, um die Antworten zu erhalten, das nimmt weiter zu. Das heißt also, da sind wir quasi weiterhin in einem Transaktionsprozess, den ich aber sehr positiv erachte.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ihr seid, glaube ich, ihr habt Vorreiter oder Vorbereiter, muss man sagen. Und die Menschen lernen gerade mit ChatGPT, Gemini und Co. auf sehr natürliche Art und Weise zu kommunizieren. Und ich meine, man muss sich die Zahlen nur anschauen, man muss selber nur schauen, wie natürlich das ist. Dann sind das große Tech-Player, die allen da draußen letztendlich den Markt ja vorbereiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es noch ein großes Thema sein wird, mit Chatbots zu sprechen. Ich glaube, es wird eher herausfordernd sein für Unternehmen, die jetzt noch diese alten Telefon-Chatbots, ich habe heute Morgen mit meinem Mobilfunkprovider telefonieren müssen, und man schreit die ja mittlerweile dann auch an, ja, und wünscht sich, dass sie endlich mal was Vernünftiges einsetzen von 11 Labs oder von wem auch immer. Aber da eine Frage noch vielleicht zum Schluss angeschlossen. Technologisch gesehen ist das natürlich auch nicht ein Wettlauf im Sinne von, ihr müsst vor allen anderen sein, das ist das eine, aber ihr müsst natürlich auch immer irgendwie on track sein. Das heißt, ihr seid ja permanent wahrscheinlich auch am Gucken, was geht da draußen auf dem Markt.
Genau. Das machen wir auch. Da haben wir eigene Teams für, die gucken sich das an technologisch. Die Frage stellt sich dann immer, bauen wir es selber? Was können wir selber bauen? Nutzen wir etwas Externes? Wie können wir es für uns nutzen? Ja, wir verfolgen schon einen sehr proprietären Ansatz, weil es Inkasso einfach ein spezifisches Feld ist und eine spezifische Industrie. Deswegen kann man nicht zwangsläufig alles nutzen, was am Markt ist. Das haben wir gesehen an den Conversational LLMs. Ja, da haben wir uns ein ganz spezifisches angeschaut und haben das dann für uns eigenständig proprietär bearbeitet, sodass wir es wirklich für unsere Zwecke optimal nutzen können. Aber ja, völlig richtig, Mike, du musst ständig dir anschauen, was gibt es für Anbieter. 11 Labs hast du gerade angesprochen, ist auch ein Anbieter, den wir uns gerade anschauen und mit dem wir gerade im Thema Voice verschiedene Tests machen.
Aber das heißt, wenn ich jetzt die Frage stelle nach so ein bisschen 2-3 Jahre Ausblick und strategische Meilensteine, die nachkommen, ist es da eher bei euch weitere Expandierung in andere Länder? Ist es eher Produktinnovation rund um die AI-Agents oder ist es vielleicht was ganz anderes? Oder ja. Ja, wie wird sozusagen euer Geschäftsmodell in ein paar Jahren aussehen? Ist es noch mehr Automatisierung, die noch mehr eigenständiger oder genau, vielleicht gibt es uns ein bisschen Ausblick.
Ja, auf der Produkt- oder auf der technologischen Seite werden wir die Strategie weiter verfolgen. Im Zentrum steht künstliche Intelligenz und die werden wir, da gibt es noch viel Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben alleine gerade, ich habe ein paar Zahlen genannt, wir haben eine Inbound-Automatisierungsquote von 50%. Da sehen wir auch noch Luft. Ich glaube, das wird sich automatisieren können bis mindestens 90%. Das, glaube ich, ist das, was erstmal möglich ist. Gleichzeitig haben wir über das Thema Voice gesprochen. Das ist jetzt sehr viel auf der Text-Ebene, über das Thema Voice gesprochen, wo man sehr, sehr viel machen kann. Auch da sehe ich in den nächsten Jahren hohes Entwicklungspotenzial, sowohl im Inbound als dann auch im Outbound. Aktuell machen wir gar keine Outbound-Telefonie, das haben wir nie gemacht. Wir machen die Outbound-Kommunikation, geht rein über Text. Auch da entwickelt sich der Markt weiter und wir schauen uns das an. Und dann ist gleichzeitig natürlich auf der Marktseite die weitere Expansion. Wir sind in 11 europäischen Ländern, werden Ende des Jahres in 15 europäischen Ländern sein. Und damit ist Europa, ich sag mal, in den nächsten 2 Jahren wird Europa zum Großteil für uns erschlossen sein. Und das Thema transatlantische Expansion wird dann auch ein Bereich sein, dem wir uns nähern werden. Also das ganze Thema USA wird etwas sein, wo unser Modell auch sehr, sehr gut, das hören wir schon von Kunden, die in Amerika aktiv sind und mit Anbietern arbeiten, die fragen schon, können wir denn nicht per Finance auch in den USA irgendwann nutzen? Und das ist natürlich dann wieder, wie vorhin beschrieben, ein Client-Request, der uns ereilt und dem wir auch gerecht werden wollen. Und so werden wir uns dem Thema USA auch bald nähern.
Ja, spannend. Und ganz zum Schluss, und korrigier mich, wenn ich falsch bin, du bist ja auch mittlerweile selbst Investor und guckst dir auch mal andere Fintechs oder andere Teams an. Wenn du dann auf diese möglicherweise auch KI- und Fintech-Startups guckst, was ist so, also was rätst du denen, wonach guckst du, was sind so aus deiner Gründungserfahrung heraus Sachen, wo du sagst, die muss ich mir unbedingt angucken oder das würde ich sozusagen auch Gründer, ich habe jetzt witzigerweise letzte Woche gerade ein Panel zu dem Thema, lohnt sich Fintech-Gründen noch, also das heißt, wo entwickeln sich gerade Geschäftsmodelle hin, wie gründet man, welche Teams braucht man, was guckst du dir da an und welche Ratschläge gibst du?
Also als auf der Investorenseite gucke ich wenig Direktinvestments an. Ich mache das viel über Fonds im Wesentlichen mache ich das über Fonds. Da gibt es im Seed-Bereich den einen oder anderen, der ganz spannend ist oder halt sogar auch im Private-Equity-Bereich. Das sind dann natürlich keine Startups mehr, sondern fortgeschrittenere Unternehmen. Ich sehe, also lohnt sich Fintech Gründen noch, würde Gründen immer mit Ja beantworten. Weil wenn du es schaffst, irgendwo deine Ideen in die Taten umzusetzen und dadurch etwas zu etablieren, wo du vielen Menschen einfach ein Zuhause geben kannst und gleichzeitig innovativ an neuesten Trends arbeiten darfst. Irgendwie, im familiären Kreis sage ich immer, ich hätte die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Berufsalltag so gestalten zu dürfen. Also lohnt sich Gründen, ja, lohnt sich Fintech Gründen auch. Es gibt verschiedenste Bereiche, die man, die sukzessive weiter technologisiert werden. Ja, das Thema KI spielt vereinfacht oder ermöglicht vielen Menschen jetzt einfach eine schnellere Gründung oder eine schnellere technische Gründung. Das heißt, macht euch KI definitiv zunutze. Schaut, wo ihr es einsetzen könnt. Ich wäre vorsichtig, immer. Heutzutage gibt es kaum ein Unternehmen mehr, was nicht sagt, sie machen KI. Ja, es ist gut und fair. Es muss nur in der Wertschöpfungskette eingesetzt sein. Ja, also ich muss schauen, dass ich, wenn ich mich als KI-Unternehmen platzieren möchte, weil ich glaube, dass ich dadurch einen Mehrwert generieren kann, dann muss KI in der Wertschöpfungskette so eingesetzt sein, dass es wirklich fürs Unternehmen einen finanziellen Mehrwert bringt. Das kann auf der Umsatzseite sein, indem es Umsatz generiert, oder es kann auf der Kostenseite sein, indem es Kosten reduziert. Aber eine der beiden Sachen muss KI mitbringen. Und nur, dass ich ChatGPT im Unternehmen ausgerollt habe, dass jeder es nutzen kann, das heißt noch lange nicht, dass ich im KI-Unternehmen bin. Ja, da muss man klar unterscheiden. Gründerratschläge. Viele, ich habe immer einen Weg verfolgt, wo ich gesagt habe, konzentriert euch mehr auf eure Kunden, also auf eure Mandanten, die euch Geld am Markt bringen, als auf Investoren zum Beispiel. Ja, ich kenne Gründer, die sind immer noch auf der Investorenseite sehr aktiv, aber nie auf der Marktseite sehr aktiv. Und dann rate ich immer, seid doch mehr auf der Marktseite aktiv, dann braucht ihr nicht so viele Investoren. Ja, das ist so ein Themenpunkt. Ansonsten, was wir geschafft haben, ist, glaube ich, kümmert euch um eure Mitarbeiter, schafft eine gute Kultur, habt immer eure Kosten im Blick. Die Kosten dürfen nie euer Unternehmen steuern. Das müsst ihr immer selber machen, deswegen habt die frühzeitig im Blick. Gibt nicht unnütze Sachen aus. Das sind nur kleine Ratschläge. Aber wenn man die beherzt, hat man eine gute Chance, zumindest erstmal ein sehr solides Unternehmen aufzubauen.
Ich gehe davon aus, dass du die eigenen Ratschläge sehr gut befolgt hast. Das zeigt eure Erfolgsstory. Stefan, ich sage wir sagen ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, nicht nur in deine Gründerstory, sondern natürlich auch in so eure KI-Reise, wie ihr Daten einsetzt, wie ihr KI-Modelle schon sehr, sehr früh genutzt hat, was natürlich im Hintergrund passiert, was passieren muss, damit Inkasso natürlich auch für alle Beteiligten ein smoother Prozess ist und keinen Prozess, der sozusagen sehr mit Angst und Schrecken behaftet ist. Ich bin sehr gespannt, wie eure nächsten Phasen aussehen wird, aber wir halten euch hier bei Permanent Banking sicherlich auf dem Laufenden. Und ich freue mich ganz besonders, dass du auch Gast und Sprecher auf unserer kommenden Payment Exchange sein wirst. Stefan wird da eine Keynote halten. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Also vor allem wirst du viele Themen, die wir jetzt wahrscheinlich auch gesprochen haben, nochmal vielleicht aufgreifen. Also wie Agentic AI sozusagen unser Bezahlen und natürlich auch unser Einkaufsverhalten in den nächsten Jahren beeinflussen wird, da freue ich mich sehr drauf. Also vielen Dank an der Stelle, dass du hier bei uns zu Gast warst und dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen.
Vielen Dank auch von
meiner
Seite.
Danke, Mike, auch fürs Hosting. Genau. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir sagen danke an der Stelle fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.